Das ist Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Die unendlichen Weiten des Weltraums. Schon immer haben wir Menschen in die Sterne geschaut, haben den Nachthimmel beobachtet und versucht zu verstehen, was da draußen ist. Und seit wir die Möglichkeit haben, erforschen wir das all. Zum Beispiel mit der Voyager-Sonde, die im November genau einen Lichttag von der Erde entfernt sein wird. Oder mit dem James Webb Space Teleskop, das weiter in die Vergangenheit schauen kann als alle Teleskope bisher. Wir fliegen ins All und weiter von der Erde weg als je zuvor. Aber das war alles nur der Anfang. Irgendwann werden wir Menschen nicht nur zu den Sternen hinaufschauen. Wir werden im All leben, dort forschen und arbeiten. Das All wird unser Lebensraum. Willkommen zu NZZ Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Heute zum ersten Mal live mit Ihnen allen hier im Kaufleuten in Zürich. Ich bin Lena Waldlem, Wissenschaftsredakteurin der NZZ und Host des Quantensprung-Podcasts. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute alle hier sind und ich weiß, dass die Badi eine sehr beliebte Alternative gewesen wäre. Wir nehmen jede Woche eine Idee aus der Forschung, eine Idee, die unser Leben verändern könnte. Und wir wollen rausfinden, wie aus dieser Idee Realität wird. Und heute wollen wir wissen, wie wird der Weltraum zu unserem Lebensraum? Und um diese Frage zu beantworten, brauchen wir einen Astrophysiker. Aber natürlich nicht einfach irgendeinen Astrophysiker. Wir haben heute hier den ehemaligen Wissenschaftsdirektor der NASA, der für einige der Geräte verantwortlich ist, die heute das Weltall erforschen. Er leitet die Initiative ETH Zürich Space und ist Professor für Weltraumtechnologie und Weltraumwissenschaft. Herzlich willkommen, Thomas Zurbuchen. Mach es dir bequem. Und dann wollen wir natürlich auch noch wissen, wie das Leben dort oben sich anfühlt. Und deshalb brauchen wir jemanden, die dort auch tatsächlich schon mal war. Und das ist Rabea Rogge. Sie ist Astronautin und Robotikforscherin und sie war die erste deutsche Frau im Weltall. Willkommen, Rabea! Und wir machen weiter mit ein bisschen Weltraumfeeling. Rabea, was fasziniert uns Menschen denn eigentlich an den Weiten des Universums?
Ich glaube, das ist so eine große Frage. Ich glaube, wir Menschen sind Entdecker und Entdeckerinnen tatsächlich. Und wenn wir so etwas Unverständliches fast wie das Weltall sehen, dann kitzelt es uns so ein bisschen und wir denken, okay, aber was ist dort? Was können wir über uns lernen? Was können wir über Leben im Weltall? Gibt es Leben da draußen? So diese ganzen großen Fragen, glaube ich, kommen auch mit dieser großen Perspektive.
Es ist ja wirklich sehr faszinierend, aber die reine Faszination, die reicht normalerweise nicht, um Milliarden in solche Projekte zu investieren. Thomas, was können wir denn im All erforschen, entwickeln, produzieren, was wir hier auf der Erde nicht können?
Die Strahlung aus dem Universum, die allermeiste Strahlung, kommt nicht auf die Erde. Also wir sehen das Universum besser von oben. Aber das andere, was wir auch tun können, wir können von außen die Erde unterstützen, in einer direkten Art und Weise, und das haben wir heute gebraucht. Alle von uns. Ich weiß, dass es heiß ist heute und die Art und Weise, wie die Wettervoraussagen gemacht werden, natürlich hat es zu tun mit Daten auf dem Boden, aber 80% der Kapazität kommt heute vom Weltraum, von Satelliten, die dort Messungen machen, nicht nur über die Schweiz natürlich, sondern global, um wirklich die Modelle richtig zu bauen. Wir haben auch, ich brauchte auch das GPS, um hier zu kommen, das sind Satelliten verschiedener Art, die uns helfen, uns zu orientieren. Und ehrlich gesagt, in der Zukunft gibt es noch viel mehr von denen, die uns wirklich helfen jeden Tag.
Hast du da ein, zwei Beispiele, was es da in Zukunft geben wird, das uns dabei hilft, die Erde besser zu verstehen, weil wir von außen raufschauen können?
Also einige der Fragen, die, denen wir nachgehen, haben zum Beispiel zu tun mit, dem, mit den Einflüssen von wärmenden Temperaturen. Wir haben heute einen Film gesehen von einem Wasserfall beim Matterhorn und natürlich sieht das spektakulär aus, aber Tatsache ist, wir wollten das eigentlich nicht sehen. Es gibt viele Orte, die früher sehr stabil waren, sehr gefroren sind, die heute auftauen und plötzlich kommt ein Berg runter in einer Art und Weise, die Menschen wirklich bedroht. Wir möchten vom Weltraum aus sehen, zum Beispiel, wo sind die Bedrohungen? Und ehrlich gesagt, es gibt verschiedene Organisationen in der Schweiz, in Kantonen, die das tun, aber wir können noch mehr. Und wirklich auch diese Daten auf das Pult bringen von Menschen, die wirklich die Verantwortung haben, Menschenleben zu retten und zu schützen.
So, das ist ein bisschen der Return on Investment für die Menschen heute, die diese Weltraumforschung mit sich bringt. Aber unser Thema heute ist ja, wie können wir als Menschen uns ein bisschen weg von der Erde bewegen? Und Sie alle hier im Publikum und auch fast alle hier auf der Bühne können ja nur in die Sterne raufschauen und uns überlegen, wie wäre das da oben wohl? Aber wir haben ja eine Person hier im Raum, die uns davon berichten kann. Rabea, in dem Moment, als du schon in voller Montur warst und kurz vorm Start warst, wie hat sich das angefühlt? Was ist dir durch den Kopf gegangen, kurz bevor du ins All geflogen bist?
Ja, also erstmal ist man natürlich total konzentriert. Wir waren zu viert, also ich hatte 3 Crewmembers mit mir und ich war Pilotin der Crew. Man hat auch 2 Pilotinnen. Wir waren ein Pilotinnen-Duo tatsächlich. Das heißt, wir waren natürlich auch sehr fokussiert auf, wie geht's gerade den Systemen. Aber auf der anderen Seite, ich hätte erwartet, dass ich sehr nervös sein würde. Oder man denkt sich, ja gut, man steigt auf so eine Rakete und hat Angst vielleicht. Aber tatsächlich hatten wir ein Jahr Training davor, sodass es sich alles sehr bekannt angefühlt hat. Und ich konnte mich sehr darauf freuen. Also ich habe mich in dem Moment wirklich auch, es ist ja auch so eine surreale Idee, auch wenn man im Training ist, dass es nie wirklich Realität wird. Und auf dem Launchpad war wirklich der erste Moment, wo ich dachte so, okay, wir launchen wirklich in das Weltall.
Du bist mit deiner privaten Mission ins Weltall geflogen und warst dann 4 Tage im Erdorbit. Erzähl uns ein bisschen von deinem Alltag dort.
Was hast du im Alltag
gemacht? Vom Alltag im All.
Ja, was macht man so? Also wir waren eben eine private Mission namens FRAM 2. Und FRAM 2 war der erste astronautische Raumflug über die Polarregion der Erde. Also das kann man sich so vorstellen, so das ist die Erde, hier hat man den Äquator und wir sind im 90-Grad-Winkel zum Äquator um die Polarregion geflogen. Und wir hatten sehr viele Aufgaben, natürlich, wir hatten sehr viele Experimente dabei, sehr viel Wissenschaft. Und nun fängt man natürlich nicht gerade morgens mit der Wissenschaft an. Also eigentlich, das stimmt nicht. Es gibt auch Experimente, die man vor dem Frühstück tatsächlich sofort nüchtern entnimmt. Also man wacht auf. Ich war erstmal verwirrt, okay, alles schwebt wieder. Also für mich war das wieder so eine kleine Angewöhnungsphase.
Du musst uns vielleicht noch kurz sagen, wie schläft man denn da überhaupt?
Ja, wie schläft man? Man hat so einen Schlafsack, der sehr gemütlich war, muss ich sagen. Und den macht man fest, damit man nicht so gesehen wegschwebt. Und der Körper vermisst es auch auf, etwas zu liegen. Also man berührt immer etwas mit dem Körper. Und man dunkelt alles ab, weil so ein Orbit geht 90 Minuten lang und dann hat man 45 Minuten Tag, 45 Minuten Nacht, das heißt sehr viel Helligkeit. Genau, und dann natürlich, dann steht man auf, dann hat man sein Frühstück, Mittag, Abendessen, ganz normal wie auf der Erde, bloß dass man natürlich einen Flugtag hat. Und dazwischen werden dann, sage ich mal, alle möglichen Experimente reingequetscht. Dazwischen werden dann auch, wir hatten sehr viele Wettbewerbe für Studenten auch, die werden dann gemacht. Also es ist, ich werde jetzt hier nicht zu viel ausführen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr voller Tag immer.
Aber kannst du uns vielleicht noch sagen, was konntest du dort im Orbit erforschen, was du auf der Erde nicht erforschen hättest können? Weil wir haben gerade darüber gesprochen, was wir sehen, aber es gibt ja auch noch Gründe, warum wir manche Experimente in der Schwerelosigkeit machen wollen.
Absolut. Ich sage immer, dass so extreme Umgebungen sind wie ein so sehr strenger Lehrer, der das Beste für einen möchte. Man muss umdenken. Und das sind jetzt natürlich, wir hatten, würde ich sagen, 2 größere Fragestellungen. Das eine ist, wie passt sich der menschliche Körper an so extreme Umgebungen an? Weil ich meine, der Körper, wir sind ja nicht in der Evolution dahin gekommen, dass wir schon einprogrammiert haben, wie man mit Schwerelosigkeit umgeht. Und ich fand das wirklich extrem faszinierend. Wir waren eine 3,5-Tages-Mission, dass man nach diesen 3,5 Tagen schon gesehen hat, wie sich zum Beispiel das Gehirn strukturell verändern hat. Zum Beispiel. Oder auch Knochendichte verändert sich. Das wurde nach 5 Tagen bei einer anderen Mission bewiesen. Also der Körper reagiert unglaublich schnell. Und das kann man auch anwenden dann auf andere extreme Umgebungen wie die Arktis, die Antarktis, Wüsten, Covid-Isolation. Und dann kommen eben auch so psychologische Dinge dazu. Wie agiert man als Team? Wie fühlt man sich als Mensch? Also es ist so ein anderer Themenkomplex.
Es gibt jetzt ganz konkrete Pläne von Unternehmen, aber auch von Weltraumagenturen, die wollen im Orbit Raumstationen bauen, da sollen Touristen hin, da soll Forschung passieren, da sollen sogar Sachen produziert werden. Aber dieser Lebensraum, den du gerade beschrieben hast, der wirkt sehr unwirtlich und der ist natürlich auch gefährlich. mal abgesehen von der Schwerelosigkeit, die unseren Körper angreift, Thomas, was sind denn noch Gefahren, die auf die Astronauten da im All zukommen und auf die Astronautinnen?
Also es ist eben nicht eine gemütliche Umgebung. Also ich weiß nicht, wie viele der Crew hatten wirklich Mühe.
Ich muss mich erstmal übergeben im All.
Eben, also das ist sehr normal. Wie lang?
Wie lang? Das war der erste halbe Flugtag und dann vielleicht noch ein bisschen später.
Das ist normal auch. Ja. Also Tatsache ist, es so etwas, was man nicht bei den Kameras sieht. Gibt es etwas, zum Beispiel die Augen sind so gut wie früher?
Bei einem Crewmember haben sie sich sogar verbessert im All. Oh, und sonst verschlechtern sie sich aber auch.
Genau, also die Tatsache ist, es wirklich, wirklich für viele, insbesondere Männer, haben Schaden in den Augen, die nicht mehr gut werden. Ja, es ist wirklich nicht gesund. Also es ist wirklich...
ich sitze noch hier.
Nein, ich will einfach die... Es gibt so diese Träume, das ist alles. Die Frage, die ich auch fragen möchte, wie oft träumst du noch vom Weltraum?
Selten. Ab und zu aber schon noch. Also dann vor allem dieser Eindruck, den man von der Erde hatte.
Sieh das beneidig. Mhm. Also ich möchte wirklich diese Sicht auf die Erde, die möchte ich unglaublich gerne haben. Und das ist so. Es gibt viele Dinge im Weltraum, die wir noch begreifen wollen. Mhm. Auch die Organe, wie sie sich ändern. Und die Frage ist auch, zum Beispiel, wenn wir weit weg wollen oder lange Zeit dort sein wollen, gibt es gewisse Dinge, wir wissen, wie wir mit dem umgehen können, aber eben Dinge, die ich angesprochen habe, eben nicht. Wir wissen noch nicht, was los ist mit den Augen. Du hast ganz angesprochen, psychologische Probleme sind viel häufiger, als wir darüber sprechen. Prozentual gesehen ist in einer solchen Crew sicher ein psychologisches Problem.
Gab es da Vorfälle auf der ISS?
Absolut. Und natürlich, wir sprechen nicht darüber mit Namen und so weiter, aber die Tatsache ist, es gibt wirklich schwierige Situationen, also Leute, die plötzlich nicht mehr leben wollen, oder wirklich Schwierigkeiten haben in einer Art und Weise, wo man wirklich aufmerksam sein muss. Es gab gerade eine Situation im Januar, als ein Astronaut plötzlich nicht mehr sprechen konnte für fast 20 Minuten und sie haben die ganze Crew zurückgebracht auf die Erde, weil die Frage ist, gibt es irgendwie, also sie machten Tests dort oben mit den medizinischen Geräten, die sie hatten und ehrlich gesagt, wahrscheinlich war einfach sein Hirn nicht durchblutet genug, aber Gott sei Dank war das so ein Problem, er hat keine Symptome hier, aber das sind so die Schwierigkeiten, es gibt eine ganze Serie von solchen Dingen, die uns auch lernen, zeigen, wie unser Körper funktioniert, weil es eben nicht der Körper ist, wie wir jeden Tag ihn sehen.
Also die Schwerelosigkeit belastet unseren Körper, es gibt Strahlung dort, psychologische Probleme, Isolation, Enge. Ihr macht uns das Weltall wirklich schmackhaft.
Die Tatsache ist, die Art und Weise, wie wir in die Erdumlaufbahn gehen, ist so, wie wir zum Beispiel in die Antarktik gehen. Ist auch ungemütlich, ehrlich gesagt gefährlicher, als daheim zu sitzen auf dem Sofa und auch schwierig, aber es ist eine Umgebung, in der wir Dinge lernen können, die wir sonst nicht lernen können. Da machst du natürlich Forschung.
Ja, absolut. Also ich würde auch noch dem hinzufügen, wenn wir jetzt gerade über die ganzen Probleme reden und eben auch gerade so psychologische Probleme, Teamgeist, wie viel wichtiger zum Beispiel es ist, sich verletzlich zu zeigen, ehrlich zu sein, ein guter Teamspieler zu sein. Und wenn man jetzt genau sich auch Experimente in der Antarktis anschaut zum Beispiel, da wurde auch gezeigt, okay, dass wenn man nur die so eine weiße Wüste vor sich hat, das stimuliert das Gehirn so gar nicht und das baut dann ab. Und was man aber lernt, ist wieder anwendbar auf unseren Alltag. Nämlich das Beste, was man machen kann für sein Gehirn, ist neue Dinge lernen und Sport. Sagen, okay, wir sind eben in einer extremen Umgebung, wo wir andere Regeln haben, aber so gesehen schärfere Regeln, als wir jetzt hier haben. Und wenn wir da verstehen, wie man mit sich umgeht oder mit dem Körper umgeht, dann versteht man auch, wie wir jetzt besser leben hier.
Also ganz viel ist eine Vorbereitung auch für die Astronautinnen und Astronauten, bevor sie überhaupt ins All geschickt werden. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass da Touristen raufgeschickt werden sollen, vielleicht nur für ein paar Tage, aber ein paar Tage reichen ja offensichtlich auch schon, dass sie gewisse Schäden am Körper mitbringen, dann bedeutet das ja auch, dass wir irgendwie die Technik rundherum so aufbauen müssen, dass die Umgebung schon ein bisschen sicherer ist. Rabea, wie würde denn so eine ideale Raumstation für dich aussehen, in der du dich ein bisschen wohler fühlen würdest?
Also ich habe mich auch wohl gefühlt in Dragon. Also unser Vehikel hieß Dragon, das ist das gleiche Vehikel, mit dem NASA- und ESA-Astronauten auch hochfliegen. Ich würde jetzt aber sagen, so das Wichtige sind vielleicht so Details, die bisher immer als unwichtig galten, weil so auch so der, sag ich mal, Astronaut ist ja auch ein, ich habe sehr, sehr viel Respekt für die Astronauten, so gesehen vor mir, einfach weil sehr viel mehr vom Menschen selbst abhing, oder? Wenn man sich überlegt, das Space Shuttle hatte über 2000 verschiedene Knöpfe und heutzutage hatten wir 3 Touchscreens. Und dieses Raumschiff konnte sich auch selbst fliegen, sage ich mal, oder auch remote-controlled werden. Also man hatte sehr viel mehr Zeit, über Dinge nachzudenken, die vielleicht, wo man den Menschen nicht so als Maschine auch sieht. Sowas wie Essen, oder das... Also eine Moral. Ich habe auch auf See gearbeitet 3 Monate lang und Nahrung ist wirklich so wichtig für die Moral, dass man
Was
jetzt.
Was hast du denn am liebsten gegessen?
Also im Weltall hatten wir so M&Ms dabei, die wir uns so zugespielt haben. Das hat mir am besten gefallen. Wir hatten auch ein Experiment zum Thema so Austernpilze dabei, also so essbare Pilze. Es war auch das erste Mal, dass essbare Pilze geflogen wurden. Oder ich weiß nicht, vielleicht hat die NASA auch andere Experimente zu dem Thema noch. Und wir haben auch gesehen, zum Beispiel jetzt, dass die Pilze sind gewachsen, aber sehr viel langsamer als die Kontrollgruppe auf der Erde.
Okay, also auf der Reise in die unendlichen Weiten des Weltalls essen wir M&Ms und Austernpilze. Sehr ausgewogene Ernährung. Auf welche technischen Aspekte können wir denn noch achten?
Also das Erste, was ich möchte in meiner Space Station, ist ein Fenster, weil ich raussehen will. Ich will eben gesagt, die Erde sehen, aber auch die dunkle Nacht. Weil ich sehe mehr Sterne dort als hier auf der Erde. Das ist unglaublich wichtig. Ich möchte die Nordlichter sehen. Das Fenster ist das Wichtigste. Aber dann, was ich will Forschung haben. Und es gibt so Bereiche, die wirklich wichtig sind. Das Erste hat zu tun mit Biologie. Es gibt eben Möglichkeiten, Dinge zu tun in der Schwerelosigkeit in Mikrogravitation, die viel, viel einfacher sind als auf der Erde. Zum Beispiel können wir so Organe oder wenigstens Teile davon drucken, in einer Art und Weise, wie wir Teile zusammenstellen. Die Gravitation zerstört das hier auf der Erde. Aber dort oben geht's eben. Das andere hat zu tun zum Beispiel mit Quantenexperimenten. Es gibt natürlich noch andere, die zu tun haben mit Flüssigkeiten oder Plasmas. Also die Art und Weise, wie ich das vorstelle in einer Space Station, ich möchte dort arbeiten, aber ehrlich gesagt möchte ich eben einen Roboter haben, der für mich arbeitet. Also ich möchte, dass sie den ganzen Tag, die ganze Nacht arbeiten und ich gehe schlafen und schaue, dass alles gut geht.
Aber du möchtest schon oben sein und auf die Erde runterschauen?
Auf jeden Fall, okay. Ja.
Apropos Flüssigkeit, nehmen wir mal ein bisschen Wasser, sonst dehydrieren wir hier. Schon praktisch, dass es nicht wegfliegt, oder?
Absolut. Also den letzten Schluck aus einer Wasserflasche zu trinken, das ist gar nicht so einfach, weil man kann die Flasche ja nicht auf den Kopf stellen.
Wir bewegen uns jetzt ein bisschen weg von der Erde und Richtung Mond. Und um nur ein bisschen so die Dimensionen uns vorzustellen, die internationale Raumstation ist 400 Kilometer von der Erde entfernt, wenn sie jetzt direkt über uns wäre. Der Mond ist um die 400.000 Kilometer weg, es ist schon eine ganz andere Reise. Und diese Reise, die soll jetzt die Artemis-Missionen zurücklegen. Thomas, du warst dabei, als dieses Artemis-Projekt, der Nachfolger der Apollo-Missionen, ins Leben gerufen wurde. Was ist denn die Idee hinter Artemis?
Also das Erste ist wirklich zu sagen, hey, wir wollen zurück zum Mond, aber nicht, weil der Mond die letzte Station ist, aber wirklich zu lernen, wie wir zum Mars kommen. Was wir auch tun wollen auf dem Mond, wir wollen nicht einfach dorthin gehen und irgend mit einer Fahne und mit Fußabdrücken, das haben wir schon gemacht. Wir wollen, dass wir dort Dinge tun können wie auf der Raumstation. Also wirklich, wir wollen Forschung dort machen und dort bleiben. Das heißt aber, dass das System ganz anders wird. Mhm. Wenn ich einfach dorthin gehe mit Fußabdrücken und vielleicht einem kleinen Rover, kann ich das machen mit einer einzigen Rakete. Wenn ich aber dort bleiben will und lange Zeit dort sein will und mit mehreren Menschen dorthin gehe, ist dieser Lander unglaublich viel schwieriger. Mhm. Und wenn die Leute sagen, du könntest ja, oder vielleicht hast du es gar nie gemacht bei Apollo, und Artemis ist so viel schwieriger, ist ganz ein anderes. Ist wie irgendwie mit einem Fahrradfahren, mit einem Sattelschlepper. Also es sind zwei, natürlich ist es auch Fahren, aber es sind andere, ganz andere Technologien, andere Dimensionen.
So, Artemis 2 ist jetzt einmal rund um den Mond herumgeflogen. Wie geht denn diese Mission weiter und wann sind wir dann an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt eine erste Mondstation und da sind dann auch wirklich Menschen permanent auf dem Mond?
Ah, permanent ist viel, viel, geht noch eine Weile.
Oh.
Also wenn auf den Mond zu gehen, es gibt Leute, die sagen, in 28 sind wir soweit. Ehrlich gesagt, mit der Rakete, die gerade explodiert ist, vor ein paar Wochen, ist die Wahrscheinlichkeit etwas kleiner.
Das war die Rakete von
New Glenn, ja.
New Glenn von Jeff Bezos von Blue Origin.
Und es wurde, und man sieht einfach, wie schwierig das ist. Also es sind nicht, also ich kenne viele dieser Leute sehr persönlich und das sind wirklich gute Leute, aber sie machten einen Fehler. Mhm. Und es braucht nicht viele Fehler, bis etwas schlecht geht mit einer Rakete. Und ehrlich gesagt, das heißt, wir sind nicht bereit, Leute draufzusetzen. Wenn so etwas passiert, sind wir einfach noch nicht bereit. Es muss ein paar Mal wirklich funktionieren, bevor wir unsere Liebsten, unsere Familienangehörigen dort draufsetzen. Und für mich heißt das einfach, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 28 gehen, dass das kleiner wird. Aber du hast gesagt, um dort zu bleiben, für das braucht es Energie.
Okay.
Und es ist unglaublich viel kälter in der Nacht auf dem Mond als irgendwo auf der Erde. Massiv viel kälter. Sogar kälter als irgendwo auf dem Mars. Weil es keine Atmosphäre gibt. Man strahlt in den Weltraum, es ist unglaublich kalt. Das braucht, die meisten denken, Nuklearenergie dort. Um wirklich aufzuheizen, wir sind noch nicht dort.
Das heißt, wir müssten als allererstes, vielleicht sogar mit Robotern, eine Energieversorgung auf dem Mond aufbauen, um dann eine Mondstation zu bauen.
Also ich hoffe, in den Mitte 30er Jahren oder so können wir lange Zeit dort bleiben. Aber die Tatsache ist, es braucht länger als bis 28, 29, was dein Lieblingsdatum ist, um dorthin zu gehen. Tatsache ist, also es ist wirklich viel schwieriger.
Rabea, wie bereiten sich denn Astronautinnen und Astronauten auf den Mond vor?
Das hat ganz viele verschiedene Facetten. Nämlich das Mindset ist jetzt heutzutage nicht mehr, okay, wie mache ich so exklusiv wie möglich, Leute in das All zu schicken, sondern die Fragestellung ändert sich und man denkt sich, okay, wenn ich eine Gesellschaft zum Beispiel auf dem Mond, auf dem Mars etablieren möchte, dann brauche ich ja wirklich alle Menschen, die eine Gesellschaft ausmachen. Und also ich bin auch Ingenieurin, ich kann sagen, eine Gesellschaft aus 100 Ingenieuren und Ingenieurinnen ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir wollen. Sondern es braucht alles Mögliche an beruflichen Hintergrund. Also auch je nachdem, was Sie und ihr als beruflichen Hintergrund hat, wird man im All brauchen. Und deswegen, denke ich, sehen wir, dass das immer kürzer wird. Genau, und dann geht es eher so darum, okay, wie schicken wir denn auch medizinisch mehr Leute? Und du hast jetzt auch gerade über so Visionen geredet, was man auf dem Mond vielleicht schafft oder nicht schafft. Ich gebe mal eine Frage an dich, die ich oft bekomme, nämlich ist so das ganz Long-Term-Goal, dass man nur noch Roboter hat oder meinst du, es braucht auch immer noch Menschen?
Oh, ich bin sicher, wir werden Menschen auch dabei haben. Ja.
Und warum brauchen wir noch Menschen?
Wenn ich heute Vulkanforschung mache, schicken wir nur Roboter oder auch Menschen. Tatsache ist, es ist viel gefährlicher und so weiter. Die Antwort ist beides. Warum? Weil die Menschen Dinge tun, die Roboter noch nicht können. Und ich glaube wirklich, also für mich, ich glaube nicht, dass Roboter Menschen ersetzen, sondern Menschen helfen. Wir sahen das gerade mit Artemis 2. Es ist unglaublich viel spannender, Menschen zuzusehen als Roboter. Ich meine, Roboter hat kein Mitleid. Also ich weiß nicht, also ich habe der Astronautin zugesehen, als sie zurückkam mit ihren Hunden und meine Träne geweint. Das ist cool, die Hunde haben so Freude wie mein Hund. Nur bin ich nicht im Weltraum gewesen.
Er freut sich trotzdem.
Aber auch dieses Mitfiebern von Menschen, das sehe ich auch beim Sport. Einfach, dass ich sehe, hey, dieser Mensch, sie kann schneller 800 Meter rennen als alle anderen und schau zu, wie die das kann. Und ich bin begeistert, weil es ein Mensch ist. Ich bin nicht begeistert, weil es ein Roboter ist. Tatsache ist, wir haben Mitleid, wir fühlen mit. Mhm. Und darum glaube ich, in der Zukunft werden wir immer Menschen brauchen, außer es ist zu gefährlich.
Aber zum Beispiel könnten die Roboter ja die Vorarbeit leisten und diese Energieversorgung aufbauen, eine Art Mondstation aufbauen. Gibt es denn bei der NASA in irgendeiner Schublade einen Plan, wie so eine Mondstation aussehen würde?
Also das Problem ist, es gibt zu viele Pläne. Also ich sage immer in der Wissenschaft, wenn man nicht versteht, gibt es zu viele Theorien, nicht zu wenige.
Also was ist deine Lieblingstheorie?
Also ich glaube, im Wesentlichen gibt es so zwei Arten, darüber zu sprechen. Die erste Aktivität auf dem Mond ist wirklich Antarktis-Forschungsaktion. Also im Wesentlichen geht es darum, zu lernen. das andere Modell ist so Mining Camp, also irgendwie Leute, die probieren aus dem Boden Wertstoffe.
Also Bergbau.
Genau, sind wirklich wirtschaftlich motiviert. Tatsache ist, wenn wir wüssten, dass es unglaublich viel Geld man so verdienen kann, würden es Leute schon heute machen, das wissen wir nicht. Aber viele denken, dass wir vielleicht, statt dass wir von der Erde aus starten mit Raketen, also es ist zwar schön, eine Rakete zu sehen, aber ehrlich gesagt, ich atme die Luft lieber, als eine Rakete zu geben. Und wenn man dort von dort starten könnte, auf den Mars, wäre es eben besser für die Erde. Also es geht, die Frage ist, können wir das? Also dieses Abbau und quasi die technologische Forschung ist so das Zweite. Was NASA vorgestellt hat, ist so eine Mischung von beidem.
Das heißt, der Mond ist sowas wie eine Zwischenstation, auch für weitere Reisen ins All. Gut, wie lange fliegt man zum Mond?
Ein, zwei Tage oder so, von der Erde weg. Ja. Einfach bis man dort ist. Also es kommt auf die Geschwindigkeit drauf an, wie weit. Wenn man landen will, muss man ein wenig langsamer gehen und so weiter. Aber Tage, würde ich sagen.
Okay, und wenn wir jetzt zum Mars wollen, wie lange würden wir zum Mars fliegen?
7 Monate ungefähr. Ich muss warten. Also bis die Planeten im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Aber wie gesagt, ungefähr 7 Monate im Weltraum und ehrlich gesagt mit mehr Strahlung als du hattest, weil du hattest die Magnetosphäre immer noch über dich und die Erde unter dich hat dich geschützt. Mhm. Und du bist dann, also wenn du dort fliegst, von der Erde weg zum Mars, kommt die Strahlung von überall.
Gibt es da nicht irgendwelche Strahlenschutzkonzepte? Also hattet ihr irgendwelche Sicherheitskonzepte, was ihr machen würdet, der extremen Strahlung ausgesetzt seid?
Ja, das erste Sicherheitsschild ist natürlich erstmal das Vehikel selbst oder das Raumschiff selbst. Und das ist, denke ich, auch die Idee in der Zukunft, dass man fast sogar Wände so aus Wasser oder mit Wasser gefüllt hat, die Strahlen abfangen. Oder ich denke, das ist die größte Challenge bestimmt. Ich glaube aber auch, dass es so ist, wie wenn man forscht, man findet einen Status quo, den man vorher nicht kannte. Und jetzt ist die Frage, okay, aber wie gehen wir damit um? Und ich glaube schon, dass wir auch, also ich denke, als Menschheit sind wir kreativ. Und wir werden Wege finden, damit umzugehen.
Dann wäre vielleicht die erste Idee, wir schicken erstmal Roboter zum Mars, haben wir ja auch schon. Das ist ja dein Fachgebiet, Robotik für extreme Situationen, extremer als der Mars wird es fast nicht mehr. Was sind da für weitere Missionen zum Beispiel geplant, um den Mars zu erforschen und vielleicht auch den vorzubereiten, dass dort mal Menschen ankommen?
Ja, genau. Im Moment haben wir Perseverance der NASA, was mich auch echt extrem inspiriert hat, als ich gesehen habe, wie dieser Roboter, es ist so ein Rover, kann man sich vorstellen, der auf dem Mars gelandet ist 2021. Und als der gelandet ist, war ich wirklich auch, jetzt sind wir wieder beim Menschlichen, so inspiriert. Es war zwar ein Roboter, aber ich bin ein Nerd, das heißt, ich fand's cool.
Und du bist Robotikforscherin. Einfach.
Sehe auch, also natürlich bin ich noch inspirierter, wenn es wirklich Menschen sind. Es geht wie um mehr, oder? Das Risiko ist höher. Aber Perseverance zum Beispiel ist ein ganz interessantes Beispiel, weil es so verschiedene Teile an Autonomie, also sag ich mal, wie viel selbst dieser Roboter denken kann, hat und wie viel er trotzdem noch von der Erde gesteuert wird. Und ich finde, in der Zukunft werden wir, denke ich mal, sehr, sehr viel mehr Autonomie brauchen, einfach weil es auch schon 18 Minuten braucht, oder ein Signal zu senden zum Mars.
Es kommt drauf an. Manchmal ist der Mars gerade bei uns, manchmal hinter der Sonne. Ja. Also es eben kommt drauf an.
Genau. Ja. Aber auf jeden Fall ist es nicht instantan.
Nein.
Und da merkt man schon, okay, eigentlich wäre es ja super, würde dieser Roboter selbst wissen, was er so zu tun hat. Im Moment, was zum Beispiel selbst entschieden wird, ist, dass sich die Landschaft angeguckt wird und dann, sag ich mal, wenn da interessante Steine sind, dann kann der Roboter schon selbst entscheiden, okay, das möchte ich anschauen, aber sag ich mal, die Fahr- oder wohin gefahren wird, ist immer noch von der Erde gesteuert. Also sag ich mal, das Kreative und die wissenschaftlichen Fragen sind immer noch bei uns. Und ich bin aber gespannt, ob in der Zukunft das auch, sag ich mal, auf die Robotik ausgelagert werden kann und dass sowas wie Neugier auch übersetzt werden kann. Und wir brauchen auf jeden Fall sehr viel mehr Autonomie für die nächsten Mars-Missionen.
Oder eben doch einen Menschen, der vor Ort ist und diese Entscheidungen treffen kann.
Oder beides.
Die aktuellen Mars-Missionen, die schon dort sind, Perseverance und Curiosity, was ist denn deren Ziel? Die wollen ja nicht unbedingt den Mars darauf vorbereiten, dass Menschen dort irgendwann einfallen.
Also ehrlich gesagt, probieren wir Mars besser zu verstehen. Also Mars ist eben unglaublich spannend. Und zwar, weil Mars ganz ähnlich angefangen hat wie die Erde. Venus übrigens auch. Also das sind 3 Planeten, die haben ganz ähnlich angefangen. Die haben angefangen mit ziemlich temperierten Umgebung, mit Wasser auf der Oberfläche. Auf dem Mars waren die Ozeane so vor 3 Milliarden Jahren oder so 150 Meter, also nicht so tief wie die Erde. 11 Kilometer, wo es am tiefsten ist. Aber Tatsache ist, Wasser mit einer dickeren Atmosphäre und wahrscheinlich ein Magnetfeld, also genauso wie die Erde, wo wir heute sind, ehrlich gesagt, ist viel, viel trockener. Also ist quasi eine Wüste und Venus ist ein Höllenort, das ist wirklich heiß. Also so heiß, dass Blei auf der Oberfläche schmilzt, also die Atmosphäre ist viel, viel dicker. Und die Frage ist, wie passiert das? Und die Frage auch beim Mars ist, hey, vor 3,5 Milliarden Jahren kam eben auf etwas, war etwas Wunderbares ist auf der Erde passiert, nämlich der Übergang von Physik und Chemie zu Biologie in einer Art und Weise, die wir noch nicht verstehen. Und die Frage ist, passiert das auch auf dem Mars?
Also die Frage ist, gibt es Leben auf dem Mars?
Genau, bakterielles Leben. Mhm. Und es kann gut sein, dass es ausgestorbenes Leben gibt, vielleicht ist es noch immer dort. Und ehrlich gesagt, diese Geschichte aufzuzeichnen, machen beide Curiosity und Perseverance. Aber was Perseverance dazu noch macht, identifiziert Proben, die wir gerne zurückbringen wollen auf die Erde, um die hier zu analysieren, um zu sehen, können wir wirklich zeigen, dass dieses organische Material, das wir dort sehen, das wir dort finden, dass das wirklich etwas zu tun hat mit potenziellem Leben von früher vielleicht.
Sehr praktisch, dass es da jemanden gibt, der plant, zum Mars zu fliegen und der könnte die ja vielleicht mit zurückbringen.
Ja, ich hatte wirklich Probleme, diese Proben zurückzubringen. Ich habe ihn gefragt, also den Elon Musk. Habe ich gesagt, wie viel muss ich dir zahlen pro Probe, dass du sie abholst? Ich habe gesagt, können wir anfangen mit 50 Millionen pro Probe. Und dann, er hat ehrlich gesagt, es ist viel schwieriger als 50 Millionen. Er hatte recht, es war eine Falle. Es war viel, viel, ist viel, viel schwieriger. Es gibt irgendwie 20 Proben. Die ganze Mission, die wir damals planten, waren irgendwie 3,5 Milliarden. Also es war viel, viel mehr, um eine Mission zu bauen, die nur das macht, als ich ihm geben wollte, also ihnen. Ich habe auch andere Firmen gefragt übrigens. Im Moment liegen sie immer noch dort und im Moment haben wir keinen Weg zurück. Also wenn jemand einen Weg hat, nur zu.
Das nächste Schweizer Startup. Los geht's.
Ja. Ja, ich will einfach sagen, an der ETH oben, wo ich arbeite, sind einige der besten Labors, um diese Proben zu analysieren. Wirklich sehen, wie alt sind diese Materialien und haben wir dort Spuren von Leben drin. Also das sind wirklich, also wir möchten diese Proben zurückhaben. Nicht das ist wirklich spannend zu sehen, in dieser Umgebung von uns gibt es ein anderes Leben, das dort mal dort war oder vielleicht noch dort ist heute. Also das sind wirklich Fragen, die mich unglaublich interessieren. Und nicht nur mich, es war eine der höchsten Prioritäten der ganzen wissenschaftlichen Gemeinde für planetare Wissenschaft.
Hätte das dann auch Auswirkungen darauf, ob wir Menschen dort vielleicht mal eine Basis haben könnten?
Also ich möchte gern wissen, wenn ich dort landen würde, dass ich nicht verzehrt werde von irgendwelchen Organismen. Also ich mache natürlich einen Witz, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Also wir haben immer große Diskussionen, was passiert, wenn wir Proben zurückbringen und wie stellen wir sicher, dass die Menschen nicht sterben. Habe ich gesagt, ich habe eine Idee, gib mir die Probe, ich schlecke sie. Wenn ich sterbe, werde ich weltbekannt. Und wenn's alles in Ordnung ist, sparen wir unglaublich viel Geld.
Also es ist beides wahre positiv. Wissenschaft.
Sie haben es nicht haben wollen. Ja.
Der Plan ist ja schon, zumindest ist das Elon Musk-Plan und SpaceX-Plan, sollen 1 Million Menschen auf dem Mars leben. Ist es realistisch, Robert?
Wenn man sich das Ziel setzt, eine Person auf den Mars zu bringen, okay, kann man machen, aber dann wird man niemals dahin kommen, dass man sagt, okay, wir können 1 Million Personen hinbringen, einfach weil man ja ganz anders denken muss. Oder wenn ich schon für 1 Million Menschen plane und am Ende sind es vielleicht, ich weiß nicht, 100.000, das ist ja, dann habe ich ja schon mal in einem großen Stil gedacht. Und deswegen denke ich, das ist der richtige Ansatz. Ich denke mal, es wird aber auch Zwischenschritte geben, oder? Also dass wir jetzt sehen, zum Beispiel wurde eine Mission announced, dass man Astronauten in einem Flyby, also das heißt, man hat den Mars und fliegt rum und kommt zurück, als erstes schickt, was ich tatsächlich auch gut finde, dass man, weil eine Alternative wäre auch One-Way, hin und nicht mehr zurück. Und ich glaube, das würde sehr, sag ich mal, interessante Charaktere anziehen, die man in so einem Team aber eigentlich gar nicht haben möchte.
Es gibt, glaube ich, für all das einen Science-Fiction-Film, was ihr gerade erzählt, ja. Mindestens einen.
Ja, der Martianer. Also das ist eine Frage, die Kandidatinnen und Kandidaten für Astronauten in Amerika gefragt werden. Wenn sie sagen, ich will dort sterben, dann sind sie fertig. Also die, niemand will mit so jemandem arbeiten.
Oder?
Es geht eben nicht um sie. Mhm. Die Frage ist, wie unterstützen wir das Land, wie unterstützen wir das Programm? Und irgendwie diese Helden und so weiter sind nicht die richtigen, die man will als Astronauten, Astronautinnen.
Hey liebe Podcast-Fans, ich bin Lena Waldle, Podcast-Host von NZZ Quantensprung und ich habe heute eine Überraschung für euch. Wir schenken unseren treuen Podcast-Fans exklusiv 7 Tage lang die NZZ Digital. Ihr könnt eine Woche lang NZZ-Artikel gratis lesen, in der App und online. Ganz unverbindlich. Alle Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Thomas Zurbuchen und Rabea Rogge.
Welche Rolle spielt denn bei dieser Mars-Mission die private Raumfahrt?
Also ich glaube eben, was passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren, ist ziemlich spektakulär. Also die Tatsache, dass du in den Weltraum konntest, ist, weil es private Raumfahrt gibt. Na, die Art und Weise, wie wir oft darüber lesen, ist irgendwie ein verrückter, reicher Mann und noch ein zweiter und ein dritter zusammen machten diese Ideen. Das ist eben nicht richtig. Also wenigstens nur eine Seite der Geschichte. Die Geschichte war so, dass wirklich die Leute das Budget angesehen haben. Wenn Apollo-Programm war das Budget für die NASA 4% ungefähr der Ausgaben. Mhm. Heute ist es weniger als 0,5%. Also dann, die Antwort ist, wir können nicht die gleichen Technologien, die gleiche Art und Weise benutzen, um zum Mars zu gehen, wie damals zum Mond. Wir müssen es anders tun. Und darum kam die Regierung damals unter George W. Bush, haben gesagt, wir wollen, dass Firmen uns helfen. Was nicht erwartet war, ist, dass eine Firma so unglaublich erfolgreicher wurde als die andere. Das gibt ein Problem, weil niemand will von einer Firma abhängig sein.
Also wir sprechen von SpaceX, von genau. Elon Musk, als die eine Firma. Und die anderen beiden Firmen sind Blue Origin von Jeff Bezos. Und die dritte?
United Launch Alliance, das ist so eine Firma, die gemacht wurde aus Boeing und Lockheed, so die alte Firma. Aber eben, die wichtig ist für verschiedene Dinge, die gewisse Satelliten, die wir nur von dort mit dieser Rakete in den Weltraum schicken können, nicht mit der Elon Musks Rakete.
Nehmen wir an, wir wollen diese Million Menschen, wir nehmen das als Vision, wollen diese 1 Million Menschen hinbringen, müssen wir ja unglaublich viel Material zum Mars bringen. Was für ein Gerät kann uns von der Erde zum Mars bringen und das alles mittransportieren?
Es braucht eben große Raketen. Die großen Raketen, wo die Leute dran arbeiten, sind so 3 oder 4. Also eine heißt Starship.
Das ist das von SpaceX?
Von SpaceX, an New Glenn, ISD von Jeff Bezos. Relativity ist arbeiten an einer großen Rakete und andere auch. Es gibt mehrere, aber keine ist bereit. Also es gibt keine, die wirklich funktioniert. Space Launch System, die wir gesehen haben, wurde von Boeing und NASA und Lockheed gebaut, zusammen mit Europa für der Teil, wo die Menschen drin sind und übrigens auch mit Teilen von der Schweiz. Also das sind wirklich von der Regierung gebaute, mit Firmen zusammengebaute Raketen. Die Rakete, die du gezeigt hast, sind zwischen 4 und 5 Milliarden. Für einen Start im Moment. Die Rakete, von denen wir sprechen, New Glenn oder Starship, sind zwischen 200 und 400 Millionen. Also ist viel, viel weniger und ehrlich gesagt wahrscheinlich Tendenz sinkend.
Aber ja, welche Technologien brauchen wir denn da auch dafür, dass wir bis zum Mars kommen?
Ich denke, eine Sache, die man auf jeden Fall brauchen wird, ist Carbon Capture, tatsächlich.
Okay.
Dass man das dann wieder mit der sogenannten Sabatier-Reaktion umwandeln kann in neuen Treibstoff. Also dass man, wie gesehen, das wiederverwenden kann, oder? Und oft kriege ich auch die Frage so, wir haben den Planeten und wir haben das Weltall. Ist das nicht so, entweder man kümmert sich um die Probleme auf der Erde oder man kümmert sich um das Weltall? Und ich finde das immer so sehr ein Schwarz-Weiß-Denken und ich glaube, wir können ein bisschen komplexer denken als das können wir. Und für mich ist zum Beispiel, dass man sagt, die Raumfahrt zum Beispiel ist extrem dynamisch und im Moment launchen wir mit Kerosin. Super uncool. Mögen wir gar nicht. Die nächste, also zum Beispiel Starship, auch andere Raketentypen launchen aber mit Methan. Und das Coole bei Methan und die Idee ist, dass man, wenn man zum Mars und vor allen Dingen zurück möchte, dass man nicht all seinen Treibstoff mitnimmt. Weil bei Methan ist es so, dass man es dann wieder eben, ich weiß das deutsche Wort gerade nicht, Carbon Capturing kann, also dass man das CO2 wieder einfängt, glaube ich nicht.
Aus der Luft filtert.
Ja. Genau.
CO2 filtert. So.
Ja, und Ich glaube auf jeden Fall, der Mars auch so weit weg ist, ist Gewicht auch so kostbar auf so einer Rakete. Deswegen denke ich, dass unbedingt gelöst sein muss, wenn man zurückfährt. Also wenn man sagt, okay, es ist eben kein One-Way.
Was wir wirklich tun wollen, ist, dass alles, was wir mitbringen, mehrfach verwertet wird.
Also Recycling.
Und zum Beispiel Wasser, das reingeht, rauskommt, gereinigt wird, dass Wasser nicht verloren geht. Weil, und ehrlich gesagt, das hilft uns eben auch auf der Erde. Wir wollen zyklisch sein, also dass wir Dinge brauchen, wieder brauchen. Auch die Art und Weise, wie wir mit Gasen umgehen, wie du sagst, aber auch mit Wasser und verschiedenen anderen Dingen. Diese Systeme zu bauen, dass sie wirklich funktionieren über 7 Monate, das wissen wir noch nicht, wie wir das tun. Mhm. Also das ist auch so ein Programm, das unglaublich wichtig ist.
Und 7 Monate ist ja nur der Anfang. Nehmen wir mal an, wir gehen noch weiter weg. Wir haben ganz am Anfang ein kurzes Video, eine Illustration der Voyager-Sonde gesehen. Die Voyager-Sonde ist in den 70ern gestartet, die fliegt jetzt seit 50 Jahren durchs All. Wie weit ist sie denn in dieser Zeit gekommen?
Ja, es ist wirklich spannend. Also das war so eine Idee, um wirklich Jupiter, Saturn und wenn wir Glück haben, noch Uranus und Neptun zu beobachten. Und das passiert nur alle 175 Jahre, dass alle Planeten sich schön aufreihen. Sie sind an Neptun vorbeigeflogen und dann ein Faktor 4 weiter, bis sie außerhalb der Erde, des Systems waren, also der Umgebung der Sonne. Außerhalb der Heliosphäre, sagen wir. Also alles Gas dort, wenn ich den Finger rausstrecke, ist immer noch Sonnenmaterial und plötzlich ist nur galaktisches Material. Und wir sind wirklich in der Galaxie drin seit 2012 und 2017, fast einen Tag weg. Also das Licht braucht einen Tag, um dorthin zu gehen, am 15. November und nachdem. Und ich glaube, es ist wirklich spannend, dass das immer noch funktioniert. Die meisten Instrumente nicht mehr, aber wir sprechen noch damit, mit großen Antennen von 72 Metern in Australien insbesondere, in Spanien und eine in Amerika. Und für mich ist das so ein Ziel der Menschheit, so das zu erreichen. Einfach das Traurige daran ist, der nächste Stern ist fast 4 Jahre oder über 4 Jahre weg. Also ein Tag, 4,5 Jahre ist länger.
So ein Lichttag, gibt es umgerechnet, sind ungefähr 26 Milliarden Kilometer. Nehmen wir mal an, okay, wir sind jetzt total visionär, wir haben den Mars besiedelt, auf dem Mond gibt es auch eine Mondstation, wir sind eine interplanetare Spezies und wir wollen jetzt so weit wegfliegen wie die Voyager-Sonde. Was gibt es da für Ideen für eine Art von Raumschiff, die Menschen wirklich so viele Jahre und so weit wegbringen kann?
Ich bin großer Fan von Neumann-Sonden. Also das kann man vielleicht auch als Raumschiff machen. Das sind dann so Sonden, die sich selbst replizieren können. Und ich fände es ultra cool, also wenn man sich dann überlegt, okay, man hat eben so einen Roboter, der versteht, wie kriege ich das Material, um mich selbst nochmal zu bauen. Mhm. Vielleicht auch biologisch, organisch, who knows. Ne? Oder vielleicht mergen wir auch mit Robotern als Menschen, wer weiß. Also ich glaube, die Zukunft ist einfach offen und es gibt sehr viele Ideen.
Also meine Hoffnung ist, dass es Wurmlöcher gibt. Einfach Abkürzungen zu anderen Sonden. Und ehrlich gesagt, wir haben noch nie eines gefunden. Theoretisch ist es möglich. Die Art und Weise, wie Einstein in Bern, Zürich, Berlin herausgefunden hat, wie der Weltraum funktioniert. Und wir haben das oft getestet. Diese Gesetze funktionieren dann eben nicht überall. Mhm. Sonst gibt es diese Abkürzung nicht. Aber es kann gut sein, dass es sie gibt. Wenn es die Abkürzung gibt, müssen wir weniger erfinden. Einfach die finden.
Einfach.
Ja. Gut, also ich habe Ihnen allen heute von der Science Fiction zur Realität versprochen. Ich glaube, wir haben jetzt eher mit der Science Fiction geendet, aber wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann die Realität. Ich möchte auch Ihnen und euch allen noch die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen. Können wir mal ein bisschen Licht bekommen? Und es werden gleich 2 Kolleginnen hier im Raum unterwegs sein mit Handmikrofonen. Wir haben schon hier vorne bitte eine Frage.
Hallo, mein Name ist Gott Berlocher und ich studiere auch an der ETH. Und meine Frage ist, was kann die Schweiz für eine Rolle spielen im Weltall? Die kleine Schweiz.
Also meine Meinung ist, dass wir in der Schweiz ein Riesenpotenzial haben. Wir haben es nicht ausgeschöpft bis jetzt. Das erste Potenzial, das wir haben, sind die super Leute. Also du hast natürlich an der ETH auch studiert. Wenn man die Welt sich ansieht, in den 10 besten Orten, man muss hierher kommen. die besten Firmen sind hier und ehrlich gesagt, ich möchte, dass wir die in den Weltraum schicken. Ich glaube ehrlich gesagt auch mit der Zeitmessung, also Positionsnavigation und solche Technologien, wir müssen, ich möchte mit Schweizer Zeit fliegen, nicht mit anderer Zeit.
Die Dame in der fünften Reihe.
Grüezi miteinander, vielen Dank für die Darlegung. Ich habe eine ganz einfache Frage. Also ich habe irgendwie mal verstanden, dass Einstein festgestellt hat, dass Licht eine Konstante ist und dass Zeit relativ ist. Und wie wissen Sie, ob Sie in die Vergangenheit schauen oder in die Gegenwart oder in die Zukunft?
Das ist eine Physikerfrage.
Ja, also es gibt schon, also es, übrigens, also es ist wirklich schwierige Frage. Es gibt eben die Art und Weise, wie Zeit relativ ist, ist sehr spezifisch. Zum Beispiel, wenn ich weggehe von der Gravitation, zum Beispiel auf einen Kirchturm oder noch weiter in den Weltraum, dann werden die Uhren schneller. Übrigens, die besten Uhren, die es gibt im Weltraum,
sind Schweizer Uhren.
Die beste ist eine Schweizer Uhr, genau wie du sagst. Aber die Tatsache ist, wenn die 100-mal besser wird, können wir quasi die Uhr brauchen als Gravitationsmessung. Weil wir die Zeit brauchen können, um das zu messen. Die Art und Weise, wie die Relativitätstheorie funktioniert, wir können wirklich quasi örtliche Dimensionen nehmen und in Zeit übersetzen und umgekehrt. Aber die örtliche Dimension ist ganz anders. Ich kann hin und zurück gehen. Und ehrlich gesagt, ich erinnere mich nur an die Vergangenheit, nicht die Zukunft. Ich kann nicht in die Zukunft gehen, schneller als die normale Zeit. Es gibt gewisse Dinge, wo die Zeit wirklich anders ist als der Ort. Und die Gesetze sagen wie, und wir testen die Gesetze, die sind wirklich gut, aber warum das genau so ist, habe ich keine Ahnung. Niemand weiß wirklich, warum Ort und Zeit wirklich so unterschiedlich sind. Das ist eine wirklich fundamentale Frage, wo viele darüber nachdenken. Und ich weiß nicht, dass wir eine, wie gesagt, Wissenschaft hat viele Antworten, nicht eine. Das heißt, wir wissen nicht, warum.
Haben wir noch weitere Fragen? Ah, hier ganz vorne bitte.
Ja, guten Abend zusammen. Ich bin der Nico und am Anfang haben Sie ja darüber gesprochen, wie ungesund halt die Schwerelosigkeit im All ist. Und ich habe auch von einem russischen Konzept gehört von einer Raumstation, die sich halt im Weltall dreht und dann durch die Zentrifugalkraft wie auf den Körper in 0,5 G halt wirken. Und halt für mich klingt das halt sehr kostspielig und ich wollte halt fragen, ob sich das überhaupt lohnt und ob das überhaupt jemals gemacht wird oder benutzt halt.
Also ich hoffe, wir machen es. Wir haben ehrlich gesagt mit der Raumstation, die wir jetzt haben, haben damals angefangen mit Möglichkeiten, das zu drehen. Also viele der Ideen in der Zukunft für längere Trips haben eben sehen vor, dass quasi eine gewisse Rotation passieren. Aber ich glaube ehrlich gesagt, in der Zukunft wird das auch passieren, weil es viel, viel gesünder für uns, so ähnlich wie möglich zu sein mit der Erde, an die sich unser Körper gewohnt ist. Es wird natürlich teurer, das zu tun, aber die Tatsache ist, also wie gesagt, von Anfang an war diese Idee auf dem Tisch. Nicht genauso kompliziert wie das russische System und es gibt sicher viele andere, von denen wir auch sprechen könnten, aber Tatsache ist, ich bin sicher, das kommt, dass wir probieren, künstliche Erdanziehung zu machen.
Mit so einer Art, also wir können uns das vorstellen wie ein Kettenkarussell.
Wie eine Zentrifuge, also wirklich wie, also wir können es im Labor machen, im Chemielabor, das Fläschchen geht rum. Ja.
Genau so,
ich sitze einfach dort drauf. Und ehrlich gesagt, wenn ich es mache, quasi, also man kann ein Raumschiff machen, es sieht so aus wie ein Reifen eines Autos.
Okay, haben wir doch, da vorne ist noch eine Frage.
Was ist Ihre weiteste Vision? Wie weit werden wir in geologischen Zeiträumen ins Universum vorstoßen?
Ich möchte sagen, ich war bei der NASA für 6,5 Jahre und ich wollte wirklich 10-mal so weit gehen wie Voyager. Und ich habe es nicht geschafft. Und die Tatsache ist, quasi das Beste, was wir hinkriegen, ist 3-mal so weit wie Voyager mit den heutigen Technologien. Und ich habe gesagt, es ist nicht das Geld wert. Einfach Faktor 10 ist wichtiger als Faktor 3. Und einfach, weil wir noch nicht so weit sind. Also wir brauchen wirklich neue Technologien, die wir noch nicht haben. Vielleicht ist nuklear eine Lösung, vielleicht, es gibt Leute, die sprechen über Antimaterie, ist unglaublich teuer, das zu machen, können beim CERN anfragen, wie teuer es ist, aber Tatsache ist, wir brauchen eine Idee, die wir noch nicht haben. Also ich möchte, dass wir weitergehen, ich möchte zum nächsten Stern gehen und die Planeten dort beobachten, aber nicht, wahrscheinlich nicht in meiner Lebenszeit.
Ja. Ich würde dem vielleicht auch noch was hinzufügen, weil ich finde so diese Perspektive ist ganz interessant, dass man sagt, naja, aber wo können wir denn überhaupt noch hin? Und ich muss sagen, eine Sache oder eine Frage, die oft gestellt wird, ist auch so, wie ändert sich denn die Perspektive, wenn man aus dem All auf die Erde schaut? Und ich muss sagen, ich war sehr kritisch, weil ich dachte, na gut, man hört immer so, man findet die Liebe zur Erde nur im All. Ich finde aber, man findet tatsächlich die Liebe zur Erde auch auf der Erde. Ich denke aber, es ist ein so emotionaler Moment trotzdem, dass für mich in dem Moment dachte ich, wow, okay, wir haben wirklich die perfekten Voraussetzungen, wir haben den perfekten Planeten, um alles zu erreichen als Menschheit, was wir erreichen wollen, wenn wir uns zusammenreißen. Und zudem denke ich auch, dass wir erst am Beginn von all dem sind, was wir erreichen können. Und manchmal sieht man das nicht, man ist so in seinem Alltag drin, man sieht die Krisen und man sieht gar nicht das ganze Potenzial, was wir als Menschheit haben, was wir aufgebaut haben. Und deswegen denke ich, wir sind wirklich erst am Anfang von all dem.
Wir haben noch Zeit für zwei kurze Fragen.
Ja, ich hätte eine Frage zu Elon Musk. Wo denken Sie, hat er recht? Wo lügt er seine Aktionäre an?
Kann ich an der Stelle sagen, ich finde es immer ein bisschen schade, dass so das ganze Scheinwerferlicht auf Elon Musk geht und nicht so auf die Leute, auch bei SpaceX, die sehr viel an der Mission eigentlich arbeiten. Und ich glaube, in Europa reden wir ein bisschen zu viel über ihn und weniger über die 15.000 Leute, die da die wunderbare Arbeit machen. Nur das kurz als Einschub.
Ja, einige sind meine Studierende, insbesondere der Mann, der zuständig war für deinen Start.
Ja.
Genau. Also der Elon Musk ist unglaublich optimistisch. Was viele Leute auch gemerkt haben, und zwar in ihren eigenen Portfolios, ist, gegen Elon Musk zu wetten, ist fast immer dumm. Also die Tatsache ist, er erreicht die Ziele oft, aber meistens braucht es viel, viel länger. Also ich bin nicht optimistisch, aber wir wissen alle, wir brauchen alle eine Korrektur. Wenn wir hören, was meint er und was sagt er. Und also wenn er recht hätte in meinem Büro, wären wir jetzt auf dem Weg zum Mars mit Menschen. Letzte Mal, als ich checkte, ist das nicht passiert.
So, und eine abschließende Frage bitte noch da vorne in der ersten Reihe.
Die wichtigste Frage.
Sie haben vorher darüber gesprochen, dass man zurück in die Vergangenheit schauen kann. Kann man da auch sehen, was am ganz Anfang vom Universum passiert ist?
Magst du noch kurz sagen, wie du heißt?
Antonia.
Das ist die beste Frage, wie gesagt. Ja, ist die Antwort. Also wir können, was interessant ist, wir haben darüber gesprochen, dass es Zeit braucht, dass Signale vom Mars zurückkommen oder von Voyager einen Tag. Wir können Signale sehen, sogar Galaxien sehen von 13,5 Milliarden Jahren. Das sind die ganz ersten Galaxien, die sehen wir mit dem James Webb Space Telescope zum ersten Mal. Und noch früher, ganz am Anfang der Zeit, ganz am Anfang des Universums gab es ein Event, also ist etwas passiert. Wir geben ihm einen Namen, Urknall sagen wir. Aber was wir wirklich meinen damit, ist, dass quasi die Zeit dort anfing und der Ort, wo wir drin, also die Dimension, wo wir drin leben, auch anfingen. Und ehrlich gesagt, das sehen wir, wenn wir eine Antenne bauen, sehen wir diesen ganzen Anfang so als Nachhall im Universum. Und ja, wir können das beobachten, wir können darüber lernen. Und es gibt noch viele Fragen, die wir haben drüber, die wir noch nicht wissen, wie du sagst, auch dort. Es gibt viele Leute, die denken, das meiste in der Wissenschaft wissen wir. Ich habe das Gegenteil vor Augen, das meiste wissen wir nicht. Und es braucht Leute wie du und andere, die diese Dinge herausfinden. Und ja, wir können zurücksehen und nicht nur über das Universum lernen, sondern über uns selber in einer Art und Weise, wie wir nie geträumt hätten.
Danke dir, Antonia, für diese schöne letzte Frage. Und damit ist unsere Zeit heute auch schon vorbei und ich entlasse Sie hinaus und ich hoffe, das Gewitter ist inzwischen abgeklungen und ich schicke Sie jetzt nicht hinaus in den Regen. Vielen, vielen Dank für Ihre Fragen, für Ihre Zeit heute Abend. Danke, Thomas, danke, Rabea. Es war sehr, sehr schön mit euch. Schön, dass ihr bei dieser Premiere dabei wart und einen wunderschönen Abend euch allen noch. Danke fürs Kommen. Applaus danke dir.
Das war eine Aufzeichnung unseres ersten Quantensprung-Live-Events im Kaufleuten in Zürich vom 30. Juni. Falls ihr nächstes Mal auch dabei sein möchtet, im Herbst findet wieder ein Quantensprung-Live statt. Bis dahin, abonniert doch unseren Podcast und auch den Newsletter. Denn dort findet ihr weiteren Lesestoff aus der Wissenschafts- und Technologieredaktion. Und als Podcast-Fans schenken wir euch 7 Tage den Zugang zu unseren Inhalten gratis. Alle Infos und die Links findet ihr in den Shownotes.